Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wie immer der Florian, ich hoste diesen Podcast und wir sprechen heute über ein Thema, was bestimmt sehr leidenschaftlich für viele ist oder was sich sehr, sehr viele wünschen, vor allem im New Work-Kontext, dass die letzten 2-3 Jahre, vor allem während der Covid-Pandemie, sehr, sehr stark ausgeprägt gewesen. Wir sprechen heute über das Thema Vacation, also Urlaub und Arbeiten miteinander zu verbinden. Ist gerade ein sehr großes Trendthema für viele. Viele machen es, vor allem im europäischen Ausland, sind sehr viele Deutsche unterwegs. Es gibt da sehr viele coole Locations mittlerweile. Ganze Teams machen Vacations mittlerweile, wo man einfach gemeinschaftlich so ein bisschen so ein Offsite macht. Man trifft sich auch nicht immer mehr im Büro. Gerade in der hybriden Welt ist es dadurch noch beliebter geworden, das Ganze, um sich einfach auch mal 2, 3, 4, 5 Tage auch intensiver zu sehen. Und warum dann im Büro? Warum kann man das nicht vielleicht in Spanien auch an der Küste machen zum Beispiel oder in Italien abends noch einen schönen Wein trinken zum Beispiel? Von daher ist sehr beliebt geworden, das ganze Thema. Aber wir wollen diesen Trend natürlich auch so ein bisschen betrachten. Was bedeutet das eigentlich für die Firmen? Was bedeutet das unter dem Aspekt modernen Arbeitsplatz? Wer kann das eigentlich machen und wie gehen Unternehmen damit um? Ist das nur ein Goodie und ist das alles wunderbar und hilft das total? Oder hat das vielleicht auch seine Schattenseiten? Was vor allem mit den Leuten, die vielleicht am Band stehen und eben nicht Vacation machen können, weil in Spanien am Strand können sie eben nicht am Band stehen und Sachen zusammenbauen. Das sind alles Dinge, die man da drunter mal beleuchten sollte. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe dazu wieder einen Gast dabei, der mir da helfen wird, beziehungsweise der sich damit sehr, sehr gut auskennt. Und deswegen werden wir das heute einmal komplett durchspielen. Aber erstmal recht herzlich willkommen, Roman.
Hi Florian, dankeschön.
Ja, gerne. Stell dich doch mal unseren ZuhörerInnen da draußen bitte einmal vor.
Sehr gern. Ja, ich bin Roman, 38 und Gründer von Lupio.com. Zu mir, zu meinem Hintergrund gibt es zu sagen, ich hatte irgendwann mal im schönen Jena Psychologie studiert, mit Schwerpunkt Arbeit, Betriebs- und Organisationspsychologie und danach auch über 12 Jahre im Personalbereich gearbeitet, hauptsächlich bei Startups oder auch KMU-Unternehmen und hatte im Prinzip alle Rollen durchgemacht, von Recruiting bis zu Personalverantwortlichen und Abteilungsleiter. Und seit ungefähr 2 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Remote Work und Vacation unter anderem. Und da kam auch das Thema mit der Gründung des Unternehmens.
Genau, du hast selber gerade ein Startup gegründet, was sich mit Remote Work und Vacations auseinandersetzt. Von daher gibt es, glaube ich, keinen besseren Experten als dich jetzt, um über dieses Thema zu sprechen. Aber bevor wir da gleich ganz tief einsteigen, die Standardfrage, die ich all meinen ZuhörerInnen stelle: Was bedeutet für dich modernes Arbeiten?
Modernes Arbeiten. Ich glaube als allererstes dieses Thema, was mit Selbstbestimmtheit und selbstbestimmten Arbeit zu tun. Und das ist auch die Hauptbedeutung für mich. Das heißt im Prinzip, dass die Arbeitnehmer oder die Angestellten können mehr und verantwortungsbewusster mit deren Zuständigkeiten umgehen und selbst mehr entscheiden, in welcher Form und wie sie arbeiten. Das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich in den letzten Jahrzehnten sich extrem entwickelt hat. Und wir bewegen uns auch in dem gesamten Kontext von New Work, von diesen super gemanagt, ich habe einen Vorgesetzten und so weiter, zum Bereich, wo im Prinzip jeder seine Arbeit und seine Bereiche volle Verantwortung trägt.
Du sprichst ein sehr großes Thema an. Du hast jetzt auch schon so 2, 3 Punkte genannt, so Führungskräfte, jemand sagt dir, wie du etwas zu tun hast, sondern mehr Richtung dezentrale Struktur hast du ja auch gerade gesagt, dass ich persönlicher entscheiden kann, vor allem wie ich meine Arbeit mache. Du beschäftigst dich aber auch viel mit dem, wo ich meine Arbeit mache. Ist das auch ein großes Thema heutzutage? Also natürlich, wahrscheinlich, sonst würdest du dich nicht damit beschäftigen.
Ja, natürlich. Die Entwicklung sieht man auf jeden Fall auf dem Arbeitsmarkt. Und wie du schon erwähnt hast, mit dem Thema Covid und die Pandemie wurde es nochmal geboostet oder extrem nach vorne gebracht, vor allem in Deutschland, in vielen anderen Ländern ebenfalls natürlich. Und da geht es darum, Selbstbestimmtheit nicht nur in meinen Aufgaben, sondern auch in meinem physischen Zustand. Ne? Wo bin ich? Im Büro? Bin ich von zu Hause arbeiten? Bin ich in irgendeinem Café oder vielleicht im Ausland am Strand oder in den Bergen?
Ja, lass uns vielleicht nochmal so ein paar Begriffe auch klären, um dann auch nicht gleich gewisse Dinge in einen Topf zu werfen, zu sagen, hey, Remote Work ist immer Hybrid Work oder Remote Work ist immer Vacation eigentlich, sobald ich nicht in meinem Homeoffice sitze. Was ist der Unterschied zwischen hybrides Arbeiten und Vacations?
Ja, also im Kontext des Unternehmens und auch in Gesprächen mit unseren Kunden hören das sehr, sehr oft, schließt ein Thema das andere aus oder wie funktionieren die überhaupt zusammen, kann man die kombinieren? Hybrides Arbeiten ist die Kombination von Arbeiten im Büro und Arbeit von zu Hause oder in irgendeinem mobilen Setup. Und Vacations, da geht es tatsächlich um diesen Urlaubsfeeling, ne? Ob das jetzt Reisen oder Arbeiten aus dem Ausland und wie es sich mit der Freizeit und mit der Freiheitsgestaltung sich verbindet.
Genau, da hat es einen zeitlichen Aspekt. Vacations kann man nicht dauerhaft machen. Da gibt es ja gewisse gesetzliche Vorgaben, gerade wenn man im Ausland zum Beispiel arbeitet. Hybrides Arbeiten ist theoretisch etwas für 365 Tage im Jahr. Das kann ich jeden Tag machen. Vor allem, wenn ich sage, mal hybrides Arbeiten, die einfachste Form wäre Office und mein Homeoffice. Das ist so die einfachste hybride Arbeitsform, die man nehmen kann, zwischen diesen beiden Orten hin und her zu switchen. Von der Definition her auch nochmal, ich weiß, es gibt so viele verschiedene Definitionen von hybriden Arbeitsmodellen. Für viele ist es so, ja, ihr dürft mal so einen Tag Homeoffice machen oder 2 von 3 Tagen müsst ihr an einem dieser beiden Orte sein. Aber wenn ihr hybrid arbeitet, dann dürft ihr nur im Homeoffice sein, nicht im Internetcafé etc. Vielleicht nochmal aus deiner Warte heraus, was macht hybrides Arbeiten wirklich aus?
Aus meiner Perspektive, der wichtigste Unterschied ist, wie der Arbeitgeber damit umgeht. Geht es darum, möchte ich viel Kontrolle, gefühlten vielleicht auch Kontrolle über meine Angestellten ausüben, möchte ich das flexibel und variabel gestalten. Darum, natürlich bei hybriden Arbeiten geht es darum, wie der Arbeitgeber das gestaltet und wird das definiert. Das kann sein, wie du schon erwähnt hast, das fest definiert wird, 3 Tage arbeiten wir aus dem Homeoffice und 2 Tage aus dem Büro oder nur 1 Tag aus dem Büro und 4 Tage aus dem Homeoffice. Und das ist die Freiheit, über die die Arbeitgeber entscheiden, wie sie das gestalten.
Wie nimmst du das wahr, was wir da draußen wollen, die Arbeitnehmer sozusagen? Finden wir das gut? Kennst du so ein paar Kennzahlen? Du beschäftigst dich ja relativ viel damit. Das heißt, du machst ja auch viele Kundenumfragen, du sprichst viel mit Kunden, du sprichst wahrscheinlich auch viel mit dem Endkunden hinten raus. Wollen wir solche fixen Modelle? Also können wir damit gut leben, so 2-3, 3-2 Modelle? Oder ist uns das eigentlich schon zu starr und wir wollen eigentlich eine völlige Freiheit von Ort- und zeitabhängiges Arbeiten haben? Weil das macht ja auch hybrides Arbeiten aus. Also hybrides Arbeiten hat nicht nur was mit dem Ort zu tun, sondern ja auch mit der Zeit. Also hybrides Arbeiten kann sein, dass ich morgens um 6 vielleicht 3 Stunden arbeite, dann 2 Stunden Pause mache und dann 3 Stunden an einem anderen Ort weiterarbeite. Auch das ist ja letztlich hybrides Arbeiten. Ich kann ja auch am Tag meinen Arbeitsort zum Beispiel switchen. Morgens im Office, nachmittags im Homeoffice zum Beispiel.
Ja. Und du hast schon einen sehr wichtigen Aspekt davon angesprochen. Es ist sehr, sehr persönlichkeitsabhängig. Natürlich, die Angestellten, die Arbeitnehmer wollen möglichst viel Flexibilität haben. Aber je nach Persönlichkeit, es kann sein, dass es Kollegen gibt, die sagen, ich komme eigentlich mit Büroarbeit viel lieber. Deswegen reicht es mir, wenn ich nur 1 Tag pro Woche von zu Hause arbeite. Es gibt auch welche, die sagen, eigentlich Remote ist mein Ding und ich möchte nichts anderes und jede Stunde, die ich im Büro verbringen muss, ist eine Qual für mich. Deswegen, es ist alles im Prinzip eine Verhandlungssache. Ich habe schon Unternehmen auch gesehen, wo hybrides Arbeiten je nach Abteilung entschieden wird und die einen sagen, wir machen das so und so und machen, keine Ahnung, 2 Tage Büro und 3 Tage Homeoffice und es gibt andere, die sagen, wir haben nur 1 Tag im Büro zum Beispiel und alles andere ist frei und da ist mir wirklich egal, ob die Person dann bei den Eltern sitzt, irgendwie weit weg oder einfach nur von zu Hause arbeitet. Daher ist es sehr schwierig und ich glaube, je mehr man versucht, das auszudeuten, desto mehr verfallen wir in irgendwelche Stereotypen, ne, Vereinfachungskonzepte, weil es ist im Prinzip wie auch Anzahl der verschiedenen Charaktere der Menschen gibt es auch sehr viele verschiedene Modelle, wie das hybrides Arbeiten funktioniert und das ist sehr persönlichkeitsabhängig.
Jetzt gibt es ja auch Menschen, die können nicht so viel Homeoffice machen oder im Zweifel auch gar kein Homeoffice machen. Ich weiß, es gibt sehr viele Organisationen, die dann versuchen, so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Du hast jetzt schon gesagt, teilweise auf Teamebene ist es separiert definiert, ist eine sehr smarte Lösung, führt aber in so Anführungsstrichen etwas zu Ungerechtigkeit. Wenn der eine darf 3 Tage, der andere darf 5 Tage, der nächste darf nur 1 Tag, hat aber vielleicht sogar die gleiche Rolle, nur in unterschiedlichen Teams. Da kann man sich die Frage stellen, ist das wirklich sinnvoll? Warum darf der eine und der andere jetzt nicht innerhalb der gleichen Organisation? Da gibt es aber natürlich auch Menschen, die können ja gar nicht, weil sie zum Beispiel am Empfang sitzen oder eben ihre Tätigkeit vor Ort ausführen müssen, weil sie eben eine sehr mechanische, operative Tätigkeit haben, zum Beispiel am Band stehen oder die Räume reinigen etc. oder ein Handwerker, eine Handwerkerin, die können kein Homeoffice machen, zumindest nicht für jede Tätigkeit, wenn sie irgendwie, weiß nicht, Angebote schreiben, dann vielleicht schon, aber die Haupttätigkeit, die muss vor Ort stattfinden. Wie erlebst du das? Gibt es da Kennzahlen, wie die Organisationen damit umgehen? Eher so generell alle gleich? Oder ist es eher so, dass jeder was anderes macht pro Team, pro Abteilung, pro Standort, vielleicht auch pro Land? Gibt es da so Kennzahlen, wie wir Deutschen gegen zum vielleicht den Europäern damit umgehen? Das ist das eine. Und das zweite, direkt vielleicht hinten dran, wie siehst du das Ganze? Ist das eine oder das andere positiv? Wie wirkt sich das aus?
Also auf den zweiten Teil der Frage einzugehen, ich würde sagen, je nach Unternehmensgröße gibt es unterschiedliche Lösungen, die besser oder schlechter funktionieren. Ein Beispiel dazu, jeder hat das Bild von einem großen Corporate vor Augen. Ne? Je mehr Leute arbeiten, desto mehr Standardisierung muss man eigentlich in die Arbeitskontexte reinbringen, weil egal wie man es macht, es gibt immer jemanden, der unzufrieden ist mit der Lösung. Und das sehen wir auch in der Praxis, in den Gesprächen mit dem Kunden. Je größer das Unternehmen, desto standardisierter sind diese Definitionen und dann übergreifende pro Abteilung, pro gesamtes Unternehmen. So, je kleiner und jünger das Unternehmen, desto flexibler kann man damit umgehen und dann variable Lösungen je nach Gruppe, je nach Team entscheiden oder festlegen. Und genau das spiegelt sich auch in der Praxis. Generell, wenn du von Kennzahlen sprichst, zum ersten Teil deiner Frage, es gibt ganz viele Statistiken, die sagen, 52, also über 50% der Beschäftigten sagen, sie würden Arbeitsplatz sofort wechseln oder weggehen, wenn flexibles Arbeiten in irgendeiner Form nicht angeboten wird. Ne? Also es zeigt schon, dass es sehr wichtig ist, den Leuten das konkret zu haben. Und da dann in den Ausführungen der Studie kann man auch finden, dass viele zum Beispiel auf diese Flexibilität viel mehr mittlerweile Wert legen als auf zusätzliches Gehalt oder Boni oder sonst was und gerne darauf eher verzichten würden, als auf die Flexibilität und Möglichkeit, auch unterwegs zu sein oder eben selbst zu entscheiden, von wo und wann sie arbeiten.
Ja, Hybrid Work ist auf jeden Fall ein Game Changer in der Produktivität, wenn man es richtig einsetzt. Wir wollen, glaube ich, gar nicht so tief da reinsteigen, wie Hybrid Work funktioniert. Wer da ein bisschen mehr erfahren möchte, kann ich euch nur Folge Nummer 15 mit dem Stefan Scheller empfehlen. Da sind wir sehr ausführlich auf das Thema eingegangen, wie das Ganze funktionieren kann, welche Rahmenparameter auch gesetzt werden müssen, was man auch vor allem falsch machen kann als Organisation. Wir wollen ja jetzt aber nicht über Hybrid Work reden, sondern wir wollen ja auch über Vacations sprechen, also über den angenehmen Part sozusagen der Arbeit, wenn ich am Strand arbeite oder in den Bergen, vielleicht in der Hütte, zumindest wenn ich Internet habe und dort arbeiten kann. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht zusammengefasst, ein bisschen tiefergehend als Urlaub und Arbeit miteinander zu verbinden. Was macht Vacation eigentlich aus?
Was macht Vacation aus? Das ist eine sehr gute Frage an sich. Ich würde sagen, tatsächlich, ich definiere es für mich so, Arbeiten mit Urlaubsfeeling. Und dieses Urlaubsfeeling, das ist das Angenehme an der Sache, wo man sagt, Vacations oder Remote-Arbeiten aus dem Ausland, ich möchte aus meiner Routine ausbrechen. Ich möchte, keine Ahnung, die Decke zu Hause fällt mir auf den Kopf und ich möchte Tapetenwechsel oder ich schaue aus dem Fenster und vor allem im Norden Deutschlands, ne, wo ich mich befinde, Regentage ist ein sehr großer und wichtiger Faktor. Und wenn du, egal ob Büro oder zu Hause, rausschaust aus dem Fenster und siehst, dass es nur grau und verregnet und kalt, denkst du, okay, ich hätte gerne von woanders gearbeitet, ob das jetzt Italien und Strände oder ne, wenn es kalt, dann richtig kalt, dann fahre ich Richtung Norden, Norwegen oder sonst was. Das ist das, was es ausmacht. Also natürlich unter der Voraussetzung, ich kann digital arbeiten, ne, das müssen wir auch nicht vermischen. Es ist tatsächlich, Vacation ist nicht eine Sache, die jeder sofort und sehr leicht machen kann. Du hast selber schon genannt, Berufe, die vor Ort physisch sein müssen. Bei denen funktioniert es nicht so gut, aber es gibt da verschiedene Modelle, wie man das mit anderen Bonuses oder Flexibilitäten kombinieren kann.
Da werden wir bestimmt gleich noch ausdiskutieren, wie dieser Bonus, dieser Ausgleich aussehen kann. Nochmal auf die Vacations eingegangen. Lass uns mal so ein bisschen ausblitten, damit zu sagen, für die Leute, die sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt haben oder tiefer gehen damit beschäftigt haben, ist das ein Recht, was ich wahrnehmen kann oder muss mir das mein Arbeitgeber erlauben?
Das muss vom Arbeitgeber erlaubt werden. Also rechtlichen Anspruch auf die Vacations gibt es nicht, genauso auf Remote Work nicht. Und zwar genau aus dem Grund, dass es der Gegebenheit deines Jobs zu verantworten ist. Ne? Wenn du irgendwie am Steuerrad sitzen musst, dann macht es keinen Sinn, über Vacation zu sprechen, weil es einfach unmöglich ist. So. Daher ist es immer ein Entgegenkommen des Arbeitgebers, das damit verbunden ist. Aber gleichzeitig, wir sehen jetzt, wie der Markt sich mit diesem Thema entwickelt hat oder der Arbeitsmarkt sich davon eigentlich beeinflussen lassen hat, dass wenn die große Menge der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sagt, wir brauchen das unbedingt, sonst arbeite ich bei dir nicht, dann sind die Arbeitgeber ebenfalls unter Druck, weil sie auch Talente gewinnen müssen und auch bestehende Kollegen halten müssen. Und da geht es nach so also einer Gegenbewegung. Einmal die Arbeitgeber, die sagen, ich möchte mehr Flexibilität, ansonsten gebe ich dir meine Arbeitskraft nicht. Und von der anderen Seite die Arbeitgeber, die möglichst viel teilweise noch kontrollieren wollen. So. Und das ist je nach Verhalten, je nach Arbeitsmethode, würde ich sagen, sehr, sehr unterschiedlich, was die Unternehmen auch, welche Art der Freiheiten geben. Um ein Beispiel zu geben, einfach die Dauer einer Vacation, die definiert wird vom Unternehmen. Da gibt es Beispiele von 10 Tage pro Jahr oder innerhalb von 12 Monaten bis zu 182 Tage innerhalb von 12 Monaten. Ne? Wir haben ein Minimum von weniger als ein Urlaub und auf der anderen Extremseite im Prinzip fast ein halbes Jahr, was man auf Vacations verbringen kann.
Das hast du schon gesagt, also es ist auf jeden Fall kein Recht, das ich einfach wahrnehmen kann, eine Vacation zu machen. Selbst wenn Hybrid Work in meiner Company erlaubt wird, darf ich nicht einfach meine Vacation mein Hybrid Work ausnutzen, um eine Vacation daraus zu machen. Ich muss mir eine Freigabe holen. Und zwar wahrscheinlich durchs HR-Team oder zumindest meiner Führungskraft in irgendeiner Form und dass rechtliche Parameter auch gemacht werden. Lass uns mal so ein bisschen über die Fakten sprechen, was so eine Vacation noch ausmacht. Lass uns auch gerade mal diesen Fall aufmachen. Wir leben in Deutschland, jetzt wollen wir eine Vacation machen, wir wollen ins europäische Ausland. Das heißt, ich arbeite ja auch nicht mehr in Deutschland. Mal abgesehen von diesen ganzen technischen Regulatorien, die in irgendeiner Form sichergestellt werden müssen. Das hat ja viel mit Hybrid Work auch zu tun. So VPN, kann ich überhaupt arbeiten? Sind meine Daten gesichert? Ist alles verschlüsselt etc.? Das sind alles so Grundvoraussetzungen. Das würde ich euch da draußen jetzt einfach mal zutrauen, dass ihr euch darum schon gekümmert habt durch eure IT. Lass uns aber mal über so eher diese fachlichen Themen sprechen, was Vacation ausmacht. Was muss ich denn als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer beachten, wenn ich jetzt das erste Mal für so eine Vacation zusammenkommen will? Und jetzt bleiben wir mal bei den schönen Part, jetzt kommt ja aber der Sommer. Jetzt möchte ich nach Italien und ich möchte jetzt von Italien vom Strand aus arbeiten oder am Strandhaus zumindest irgendwie sitzen, abends meinen Wein trinken und tagsüber etwas arbeiten. Wie gehe ich da heran? Was muss ich beachten? Was muss ich beantragen? Was brauche ich? Was gibt es für Grundvoraussetzungen?
Also als erstes dein Beispiel mit Italien und speziell im Sommer, in touristischen Hochsaison. Ehrlich gesagt, ganz offen, meine Empfehlung davon würde ich abraten. Weil du willst nicht mit den ganzen Touristen gleichzeitig in eine Hochsaison, die auch preislich sehr, sehr anders ist als die Randzeiten sozusagen. Im Prinzip, da würde ich sagen, für Vacation eignen sich am besten entweder Frühling bis zum Frühsommeranfang oder eben Herbst bis zum fast schon Spätwinter. Ne? Bis November kann man noch super gut Vacations auch im Süden machen. Das funktioniert sehr gut. Aber wirklich diese Hauptsaison Juni, Juli, August. Erstens ist es viel zu warm im Süden, wenn wir beim Thema Italien bleiben. Und zweitens auch viel teurer als in, wie gesagt, diesen Randzeiten, die viel entspannter sind und auch günstiger. So, jetzt aber zu den Rahmenbedingungen. Es gibt das Thema deutsches Arbeitsrecht natürlich. Und das ist das allererste, worum sich die sowohl Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer Gedanken machen müssen. Weil im Prinzip der Gesetz gibt schon einiges vor an Rahmen. Und da spielt sowas wie an sich Arbeitsrecht und die Form der Arbeit, dann Steuerrecht und Versicherungsrecht, Sozialversicherung und so weiter. Diese ganzen Aspekte definieren im Prinzip sowohl die Dauer als auch die Form deiner Vacations, die du machen kannst. Und je nachdem, wie offen und flexibel der Arbeitgeber sein möchte, davon hängt es auch ab, wie man die Vacation Policies, ne, die Richtlinie für eine Vacation gestalten kann. Und da sagen wir im Prinzip, Arbeitgeber soll sich sehr gut Gedanken machen, was man generell erlauben möchte, zum Beispiel die Dauer, die Länder oder die Regionen in der Welt und so weiter. Und dann wir zum Beispiel von Lobio unterstützen die, um diese generellen Wünsche in gesetzlichen Rahmen zu bringen und zu sagen, okay, das so wird es funktionieren am besten, da hast du am wenigsten Risiken und so weiter. Du hast, Florian, genannt, Vacation aus Deutschland in der EU. Das ist im Prinzip der Standardfall, das auch sehr, sehr einfach umzusetzen ist, aufgrund dessen, dass in der EU die Richtlinien sehr vereinheitlicht wurden. Gesetzliche Richtlinien, meine ich. Und da geht es darum, wenn ich lange aus einem anderen Land arbeite, dass ich nicht zum Beispiel doppelsteuerpflichtig bin innerhalb der bestimmten Zeit und so weiter und so fort.
wie lange darf ich so eine Vacation machen? Also EU, also habe ich jetzt schon verstanden, okay, relativ einfach durch europäisches Recht, da ist relativ viel auch innerhalb Europa einfach geregelt, doppelte Steuerabkommen hast du schon gesagt, es gibt aber gewisse Tage, die man im Ausland verbringen darf, da muss man sich im Krankenkasse auch Gedanken machen, wann, wie bin ich versichert, bin ich zu einem privat, muss ich mir Gedanken machen, bin ich im Ausland versichert, aber auch der Arbeitgeber muss natürlich solche Dinge mit betrachten. Vielleicht kannst du gleich noch mal so ein, zwei Gimmicks nennen, die da super wichtig sind, die, auf die man immer sozusagen achten sollte als Organisation, die man auf gar keinen Fall vergessen darf für den Arbeitnehmer hinten raus. Was ist denn auch so mit dem nicht-europäischen Ausland? Also wenn ich zum Beispiel aus Südamerika oder Nordamerika arbeiten möchte, möchte ich vielleicht in Kanada 3 Monate sitzen. Was gibt es da so für Bedingungen, die ich beachten muss?
Okay. Also für die EU und EWR generell, ne, gilt als allerwichtigste, unablässliche, wirklich so Goldregel, die man behalten soll, das Thema A1-Bescheinigung. Das ist das, was jeder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin sollte mit sich führen oder im Prinzip beantragt haben, bevor man auf die Location geht. Das ist aber wichtig, wie gesagt, nur für europäischen Ausland. Im Prinzip diese A1-Bescheinigung legt nur fest oder bestätigt dir, wo du gerade deine Sozialversicherung hast. Und es passiert nicht oft, aber es gibt auch eine bestimmte Art Kontrollen, wenn man im Ausland ist und arbeitstätig ist. Und bei jeder Frage kann man sofort diese A1-Bescheinigung zucken und sagen, hier, ich bin im rechtlichen Rahmen für die und die Zeit auf meiner Vacation. Keiner kann mir irgendwas antun oder sagen und so weiter. Das ist so das Wichtigste für die EU, würde ich sagen. Bei dem nicht-europäischen Ausland, da sollten die Arbeitgeber, oder das ist das, worum man sich am meisten Gedanken macht, Thema Datenschutz und DSGVO-Verordnungen. Ne? Im Prinzip, wenn wir digital arbeiten, wir arbeiten für ein Unternehmen, wahrscheinlich für irgendwelche Kunden, was passiert mit den ganzen Kundendaten und wie funktioniert das auf dieser Ebene? Und da ist ganz wichtig zu sehen oder zu prüfen, mein Zielland, wo ich hingehen möchte, ob das jetzt USA, Kanada oder irgendwie Asien, Japan, China und ähnliches, ob Deutschland mit diesen Ländern irgendeine Art Verträge, Vereinbarungen hat zum Thema Datenschutz. Weil tatsächlich, Deutschland hat sich da sehr viel Mühe gegeben, das ist auch sehr schön, so finde ich, bestimmte Sachen zu definieren, um eben Datensicherheit oder Datentransfersicherheit zu gewährleisten. Und mit den vielen Ländern gibt es eben diese Vereinbarungen. Das kann man auch sehr leicht nachlesen, recherchieren, beziehungsweise wir geben das bei unseren Kunden diese Informationen automatisch mit. Und wenn es so eine Vereinbarung gibt, dann gibt es auch auf jeden Fall viel weniger Risiken oder irgendwie Gefahren, sondern würde ich sagen. Alles andere tatsächlich je nach Land und Fall sehr, sehr unterschiedlich und da bedarf es so einer Art einzelnen Auswertung. Man braucht im Prinzip zum Beispiel Wissen über Arbeitsgesetze in meinem Zielland und wie sie sich mit den Deutschen zusammen kombinieren oder vereinbaren lassen. Um ein konkretes Beispiel zu geben, Thema Feiertage. Es ist so definiert im deutschen Gesetz, dass im Prinzip das Arbeitsrecht deiner lokalen Situation, deiner physischen Präsenz auch bestimmend ist. Wenn ich in Berlin angestellt bin, aber in NRW wohne und von hier arbeite, dann in diesem Fall irgendwelche spezielle Feiertage, zum Beispiel die NRW gelten, sollten eingehalten werden, auch wenn in Berlin das ein Feiertag, nee, ein Arbeitstag ist. So, sorry. Also, ne, NRW Feiertag, in Berlin ist Arbeitstag. Das heißt, ich muss mir einen Feiertag machen müssen. Und für den Arbeitgeber in Berlin heißt das, ich muss diesen Tag freinehmen. Und das Gleiche gilt auch mit dem Auslandsprinzip. Wenn ich jetzt in Spanien bin und in Deutschland angestellt bin, wenn es in Deutschland ein normaler Arbeitstag ist, aber in Spanien es ein Feiertag ist, dann muss ich laut spanischen Gesetzen an diesem Tag nicht arbeiten. Und da ist das eben das Entgegenkommen des Arbeitgebers. Du darfst nach Spanien gehen, wenn dort ein Feiertag ist, kann ich dir nichts dagegen sagen. Natürlich, es muss eingehalten werden, aber dann für unseren deutschen Arbeitsvertrag musst du für diesen Tag dir einen freien Urlaubstag nehmen.
Ja, genauso auch andersrum. Also wir sind auch gerade in dieses Thema so ein bisschen reingelaufen, wenn wir mehr Leute haben, die deutlich verteilter sitzen und es sozusagen nicht mehr dieses klassische, du bist im Büro A oder B angestellt oder im Standort A oder B eingestellt, wo man dann mal sehr genau ja sagen konnte, welche Feiertage an diesem einen Ort gelten. Sondern die Leute sitzen halt, weiß ich nicht, 3 Tage im Homeoffice in einem ganz anderen Bundesland, als wir jetzt hier unseren Hauptstandort in Hessen haben. Weil der Hauptstandort, wo sie arbeiten, wenn sie jetzt 3 Tage im Homeoffice sind und nur 2 Tage im Office, dann ist ihr Hauptstandort halt vielleicht NRW oder, weiß ich nicht, Thüringen oder sowas. Und dann gilt halt das Recht für die in dem Moment, wo sie halt hauptsächlich sitzen. Und wenn sie hauptsächlich in Spanien wären, würde das spanische Recht da an der Stelle halt dann auch mitgreifen. Beziehungsweise muss man halt betrachten, dass man dann da eben halt auch genauso andersherum. Also wenn dann in Spanien halt kein Feiertag ist, aber in Deutschland einer ist, dann arbeitet man halt trotzdem an den Tag. Das kann man sich nicht so schön aussuchen, wie man sich das gerne hätte. Und dann immer nur das Beste aus beiden Welten. Also wir halten mal fest, europäisches Ausland, A1-Bescheinigung ist wahrscheinlich den meisten da draußen bekannt, gerade wenn ihr mit Kunden zu tun habt. Vor allem im nicht-europäischen Ausland sollte man sich nochmal mehr Gedanken machen um das Thema Datensicherheit, Datenschutz. Bedachtet dabei bitte auch, dass ihr vielleicht Daten über einen nicht-europäischen Server laufen lasst. Da müsst ihr euch nochmal mehr über VPN-Thematiken Gedanken machen. Was ist die Internetleitung da vor Ort? Ist die sicher? Ist das alles verschlüsselt? Können diese Daten abgegriffen werden? Gerade wenn ihr vielleicht im asiatischen Raum seid, habt ihr da vielleicht Kundenverträge, die das ausschließen? Also schaut auch da nochmal. Es gibt gesetzliche Vorgaben, wo ich vielleicht erlauben kann, dass jemand in Thailand, Asien allgemein oder in Nordamerika, Südamerika arbeiten kann, was sozusagen rechtlich gesehen kein Ausschlusskriterium ist. Aber dann habe ich vielleicht einen Kundenvertrag, wo der Consultant oder die Consultant eben nicht in Südamerika arbeiten kann, weil diese Daten nur in Europa liegen dürfen und ich es vielleicht technisch gar nicht sicherstellen kann, dass keine Daten über irgendwelche südamerikanischen Server laufen durch die Internetverbindung etc. Also das müsst ihr auf jeden Fall nochmal Gedanken machen, was das bedeutet und sehr genau abklären. Das heißt, neben HR, die eingebunden sind, um diese ganzen, ja, ich sag mal, fachlichen Themen zu klären, ob die Vocation in Ordnung ist, ob das erlaubt ist, die Bescheinigung auszustellen etc., müsst ihr immer eure IT auf jeden Fall auch mit einbinden, um diesen Case auch einmal, ja, zu definieren. Ich weiß, sehr viele Firmen geben dann eher auch so Länder, so Freigaben, wo es dann okay ist und wo es nicht okay ist, hinzufahren, sodass man einfach so eine Liste hat und sagt so, ja klar, europäisches Ausland ist einfach, überall einen Haken dran, Schweiz wahrscheinlich meistens noch einen Haken dran und sowas wie USA ist häufig noch einen Haken dran, aber alle anderen Länder sind dann häufig rot markiert, weil man das einfach noch nicht geprüft hat oder sich vielleicht auch nicht sicher sein kann.
Zum Thema USA muss ich gleich eingreifen. Das ist immer eine sehr starke Grauzone, würde ich mal sagen. Es ist vieles definiert und es gibt auch viele Abkommen zwischen Deutschland und USA, aber generell der Begriff Workation oder Remote Work in USA ist, würde ich mal sagen, fast schon noch weniger definiert als in Deutschland. Und deswegen an sich, rein faktisch, es ist aktuell nicht möglich, eine Workation in USA zu machen, weil zum Beispiel, um in USA arbeitstätig zu sein, musst du die einzige Möglichkeit ist, du musst für ein US-amerikanisches Unternehmen tätig sein und wenn du aus dem Ausland kommst, dann musst du eine Einladung haben von diesem Unternehmen. Wenn du aber auf eine Vacation gehst, was als erstes als Arbeitnehmer dein eigener Wunsch ist, da zu sein und als zweites im Prinzip für ein deutsches Unternehmen, was gar nicht in den USA zum Beispiel ansässig ist, es gibt keine Möglichkeit, im Prinzip diese Einladung zur Arbeit von einem US-amerikanischen Unternehmen zu bekommen. Deswegen, da, bevor man in USA geht, um Vacation zu machen, würde ich 2 oder 3 Mal empfehlen, in die Gesetzestexte hinzuschauen und zu gucken, was für eine Möglichkeit eigentlich gibt.
Ist da ja lokal auch teilweise unterschiedlich vor Ort. USA ist nicht gleich USA und alles gleich. Da muss man so ein bisschen aufpassen, welche Region man
hat. Je nach Bundesland.
Genau, wie die Bundesländer hier, genau, nur dass da ein bisschen stärker gewichtet ist als bei uns. Weil hier gilt sehr häufig das nicht das Ländergesetz, sondern häufig das Bundesgesetz, wo viele Dinge einfach schon zentral geregelt sind und wenig auf der Landesebene sich dann unterscheidet, zumindest bei den ganzen Arbeitsgesetzen, abgesehen von den Feiertagen jetzt und so weiter. Das ist in Amerika ein bisschen anders.
Genau. Noch ein sehr wichtiges Thema, was wir ausgelassen haben, aber unbedingt genannt werden muss bei dem Thema Vacation an sich, ist das Thema die Natur der Arbeit. Was konkret du dann im Ausland machst, das ist sehr wichtig und entscheidend für den Fakt der Vacation. Was meine ich damit? Sowas wie einfach deine Arbeitsabläufe ausführen, an einem Projekt arbeiten, irgendwelche Entscheidungen treffen, das ist alles in Ordnung. Was aber sehr kritisch werden kann für ein Unternehmen, für deinen Arbeitgeber, ist das Thema Entscheidungen treffen, die bindend sind fürs Unternehmen. Das heißt, sowas wie zum Beispiel an Verhandlungen teilnehmen im Ausland, Verträge unterschreiben oder mit Kunden in diesem speziellen Land irgendwas auszuhandeln. Während einer Vacation sollte man das auf jeden Fall nicht machen, weil das gleichzeitig zu einer Permanent Establishment führt oder führen kann. Permanent Establishment ist Niederlassungspflicht für das Unternehmen. Das heißt zum Beispiel sowas wie Sales-Leute, die auf eine Vacation gehen, die sollten auf jeden Fall nicht während einer Vacation an Verhandlungen teilnehmen, Verträge aushandeln und auf gar keinen Fall diese unterschreiben. Genau das Gleiche bezieht sich auf im Prinzip leitende Mitarbeiter oder Angestellten, die Papura. Solche Sachen sollten tatsächlich im Ausland nicht gemacht werden, während einer Vacation. Wenn wir jetzt über eine Arbeitsentsendung sprechen, das ist ein anderes Bereich, anderer rechtlicher Rahmen. Aber wenn es um eine Vacation geht, da sollte es auf jeden Fall weder im europäischen noch im außereuropäischen Ausland passieren.
Das klingt jetzt schon sehr kompliziert. Kannst du nochmal kurz die Hintergründe erklären, warum das dann so ist? Also wenn ich jetzt einen Vertrag aushandle und sitze gerade nicht in meinem deutschen Standort, dann gilt das Recht in dem Land, in dem ich gerade sitze, weil ich dort den Vertrag unterschreibe? Oder wie kann man das verstehen dahinter?
Es gilt die Richtlinie, dass wenn du einen Vertrag zum Beispiel unterschreibst, du machst deine Unterschrift, Datum und Ort, wo es unterschrieben ist. Und im Prinzip die Rechtslage ist so, dass man darf Verträge unterschreiben nur an den Orten, wo oder in einem Land, wo dein Unternehmen ansässig ist. Wenn du in einem anderen Land einen Vertrag unterschreibst, dann an sich hast du keine Berechtigung dafür, faktisch. Ne? Also wir sprechen sehr viel hier Unterschiede zwischen, was praktisch gemacht wird und wie es im Gesetz steht. Übrigens auch alles, was ich sage, ist keine Rechtsberatung, da müssen wir richtige Anwälte das machen. Aber im Prinzip, das ist, was das Ganze so kompliziert macht. Wenn du in Italien oder Spanien oder Portugal einen Vertrag unterschrieben hast und darunter auch Land geschrieben oder Stadt geschrieben hast, dann bedeutet das für dein Unternehmen, dass das Unternehmen faktisch aus diesem Land tätig ist.
Okay, das verstehe ich jetzt, ja. Okay, das klingt in der Tat sehr kompliziert, habe ich persönlich auch noch gar nicht gehört. Ich vermute, ihr da draußen, außer ihr seid jetzt voll in dem Game drin, wahrscheinlich auch noch gar nicht. Und das sind jetzt so Kleinigkeiten, wo man jetzt so, ja, kann schon fast ein bisschen sagen, einen das madig macht, die schönen Vacations, weil es dann sehr kompliziert wird auf rechtlicher Ebene. Aber deswegen reden wir ja auch miteinander, weil auch die schönen Seiten immer Schattenseiten haben. Und wir natürlich auch wollen, so modern, wie wir gerne arbeiten möchten und so viele Vacations wie wir machen wollen und hybrid, wie wir arbeiten wollen und immer nach dem New Work Kontext, selbstbestimmt, selbstorganisiert etc., gibt es immer rechtliche Parameter, die man leider einfach einhalten muss. Und ja, sind wir gerade an so einem Punkt, wo man sagen muss, okay, aufpassen, ganz wichtig, wenn ihr Verträge unterschreibt, wenn ihr Geschäftsführer, Geschäftsführerin seid, Prokura habt, im Sales-Bereich aktiv seid, wenn ihr im Ausland Verträge unterschreibt, gar nicht so einfach, weil in dem Moment agiert ihr als sozusagen Niederlassung im Ausland, die ihr eigentlich gar nicht zu dem Zeitpunkt habt. Und dann wird es ein bisschen kompliziert. Also aufpassen, gerade bei Vacations, überlegt euch, was machen die Leute, wer darf auch dann sozusagen auf eine Vacation fahren und klärt die Leute auf, weil das wissen die Arbeitnehmer wahrscheinlich zum größten Teil auch gar nicht und agieren wahrscheinlich sehr viele in so einer Grauzone und machen das dann einfach und schreiben im Zweifel gar nicht das Land hin, wo sie gerade sitzen und verschweigen das dann in dem Moment. Also aufpassen, niemandem was unterstellen, aber wahrscheinlich ist viel Ungewissheit einfach dabei und ja, da muss man einfach mal ein bisschen drauf schauen. Jetzt gibt es noch diesen Begriff digitale Nomade. Was ist denn so der Unterschied zwischen einer digitalen Nomade und Vacation? Weil die haben ja im Endeffekt auch ähnliche Probleme. Gibt es da rechtliche Unterscheidungen dazwischen? Weil bei einer digitalen Nomade, der hat ja im Endeffekt oder die hat ja genau das gleiche Problem, dass sie viel unterwegs ist und im Zweifel auch viel im Ausland unterwegs ist.
Digitale Nomade, ich würde sagen, auf jeden Fall, es ist nicht gleichzusetzen mit Vacation. Oder mit einem Vacationer, wo das so sein kann, weil es tatsächlich eine ganz andere Lebensentscheidung ist, wie und dazu auch spielen da unterschiedliche Rechtsbereiche rein. Der größte Unterschied ist digitale Nomade, wie schon das Wort sagt, man ist immer auf der Achse, immer auf dem Weg. Und egal, ob man dann in einem Land ist oder in mehreren verschiedenen, immer wieder irgendwie Hopping macht und sich bewegt, das ist auf jeden Fall mit einem Langzeitaufenthalt außerhalb von Deutschland jetzt in unserem Fall verbunden. Die Vacations, normalerweise, klar, die können auch lang sein, aber die sind sehr variabel und ich würde sagen, keine Ahnung, zwischen 2 Wochen und ein paar Monate oder ne, maximal bis 100 Weihnachtstage, also ein halbes Jahr, aber das ist schon sehr lang dennoch möglich. Bei den digitalen Nomaden ist es umgekehrt, ich glaube, Mehrheit der Zeit wird im Ausland verbracht und vielleicht nur für kurze Zeit kommt man wieder rein und die sind hauptsächlich selbstständig, würde ich sagen. Ja, weil ne, im Prinzip hängt auch damit zusammen, wenn ich eine Vacation mache länger als so und so viele Tage, dann muss ich eine ganz andere Art Steuer zahlen, dann habe ich eine Sozialversicherung, die vielleicht im Ausland bezahlt wird und so weiter. Und damit möchte man sich nicht beschäftigen, wenn man nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen im Jahr wegfahren möchte. Bei den digitalen Nomaden dagegen ist es tatsächlich eine absichtliche Entscheidung. Es ist für mich wichtig, irgendwo unterwegs zu sein. Und da geht man eben auf diese ganzen Sachen etwas als Selbstständiger näher ein und beschäftigt sich damit und sagt, okay, im Zweifelsfall zahle ich meine Steuer eben in irgendeinem anderen Land.
Okay, also nochmal ein deutlicher Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen und ich kann nicht einfach sagen, hey, ich bin digitale Nomade und dann hebel ich sozusagen diese Gesetze aus, sondern da greifen andere Parameter. Lass uns mal so ein bisschen auf die Leute eingehen, die das jetzt machen können und die das nicht machen können. Also wir haben ja die White Collar und die Blue Collar, also White Collar, die Leute, die immer irgendwie an einem Rechner sitzen und sozusagen theoretisch gesehen überall arbeiten könnten, solange sie mit dem Rechner technisch gesehen das auch tun können. Jetzt haben wir schon festgestellt, es gibt so ein paar Rollen wie Führungskräfte, Sales, die es schwer haben, unter gewissen Parametern im Ausland dann vor allem zu arbeiten oder Vacations zu machen. Wenn man es innerhalb von Deutschland Vacation macht, ist es ein bisschen einfacher, dann sitze ich halt immer in Deutschland. Aber gerade wenn ich ins Ausland will, wird es schwierig. Muss man zumindest gewisse Dinge, gewisse Tätigkeiten kann ich im Ausland nicht tun, wie Verträge unterschreiben. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die das gar nicht tun können. Also Leute, die am Band stehen zum Beispiel, die im Empfang sitzen etc. Und die Busfahrer, Busfahrerinnen sitzen, also wo die Tätigkeit sozusagen ortsgebunden ist, die können das nicht machen. Wie gehen Organisationen damit um? Also wenn ich jetzt irgendwie im Busunternehmen bin, klar, dann habe ich eh fast 100% der Leute, die eh keine Vacation machen können, außer die Leute, die in der Verwaltung sitzen. Aber da ist sozusagen der Großteil der Leute ja eh gar nicht ready dafür. Jetzt gibt es aber häufig ja Betriebe, da ist so 50-50, 60-40 etc., wo so ein Mischgebiet draufkommt. Wie gehen Organisationen damit um? Wie sollten auch Organisationen damit umgehen? Muss man da Dinge ausgleichen? Was biete ich in so einem Blue-Color-Worker gegen so einen White-Color-Worker an? Denn das heißt, ach guck mal, der kann ja auf Vacation gehen. Der sitzt jetzt in Spanien am Strand und kann dort arbeiten und ich muss jetzt hier beim kalten Wetter in Deutschland sitzen und am Band stehen.
Tatsächlich, es kommt viel mehr in Frage bei den Unternehmen, wo es so eine Art gemischte Belegschaft gibt, weil natürlich, wenn Mehrheit deiner Angestellten nur vor Ort sein müssen, dann kommt es einfach nicht in Frage. Dann hast du irgendwie ein, zwei Leute, die prinzipiell das machen könnten und das macht einfach keinen Sinn, da noch irgendwie viel Aufwand zu betreiben. Wo bei den Unternehmen, wo es eben gemischte Belegschaft gibt und wie du gesagt hast, zum Beispiel 50-50 Verteilung ist, dann kann man es immer noch anschauen, womit kann man so ein Benefit wie Vacation ausgleichen. Und da gibt es zwei sehr klassische Sachen, über die man oft vergisst. Einmal das Thema Sabbaticals und einmal das Thema sowas wie Weiterbildungsurlaub oder Fortbildungsurlaub. Und diese Sachen im Prinzip so oder so, die Angestellten haben Anspruch darauf und können das machen. Und viele Arbeitgeber meiner Meinung nach vergessen das einfach, aber man könnte so ein Beispiel nehmen und sagen, somit gleichen wir aus. Diejenigen, die eine Vacation machen können, generell genießen dann 30 Tage pro Jahr oder 90 Tage pro Jahr Vacation und können das in Anspruch nehmen. Diejenigen, die das nicht machen können, haben Anspruch auf die gleiche Anzahl der Tage für einen Bildungsurlaub oder ein Sabbatical. Weil im Prinzip die Entscheidung, die jeder Arbeitgeber trifft, ich erlaube gar nichts und habe zum Beispiel die Gefahr, dass meine Fachkräfte, meine Angestellten einfach abgeworben werden, weil irgendwo wird es doch geben, Möglichkeit, diese Sachen zu bekommen. Oder ich sage, ich kann für 30 Tage auf meinen hochqualifizierten Angestellten verzichten und währenddessen Zeit irgendwie anders überbrücken. Aber in diesen 30 Tagen, nach 30 Tagen kommt diese Person zurück, voll motiviert, eventuell sogar noch mit bessere neuen Skills und ist mir auch dankbar, dass sowas möglich gemacht wird, wo es sonst nicht funktioniert hätte. Und somit schafft man schon einen sehr wichtigen Balance oder ein Gleichgewicht bei denjenigen, die vor Ort physisch sein müssen und diejenigen, die digital arbeiten.
Da muss man als Arbeitgeber, glaube ich, auch einfach versuchen, ein bisschen attraktiver zu werden und auch ein bisschen was zu machen für die Leute. Es gibt, glaube ich, tausend Ideen, die man wahrscheinlich umsetzen kann, von zum Beispiel mehr Urlaubstagen für diese Leute. Man kann ja auch sagen, hey, gerade wenn ich am Band stehe und ich habe vielleicht super viel mit technischer Dokumentation zu tun, die nur noch in Englisch existiert, dann könnte ich ja auch sagen, hey, du machst eine Sprachreise, also einen Bildungsurlaub. Und dann bist du halt einmal zwei Wochen im Jahr vielleicht in Amerika, um einen Bildungsurlaub zu machen und dort ein Sprachtraining zu machen, damit du die Doku besser lesen kannst. Wir hängen vielleicht, oder du machst mal eine Weiterbildung und die Weiterbildung, die kannst du ja auch remote machen vielleicht, je nachdem, was es für eine Weiterbildung ist. Und ja, die kannst du ja auch dann von mir aus gerne im Ausland machen oder eben am Strand zum Beispiel machen. Da musst du ja nicht im Homeoffice sitzen und kriegst übrigens noch einen Sonderurlaubstag on top, damit du auch wenigstens mal einen Tag dann diesen Vacation-Urlaub auch ein bisschen genießen kannst. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man definitiv als Bonus auch mal so drauf machen kann. Ich glaube, wichtig ist immer, dass man offen darüber spricht, dass man sagt, hey, das ist halt nicht, was die anderen einfach so machen können, weil sie eben gerade diese Rolle haben und alle anderen haben halt einfach Pech, sondern man kann ja gewisse Dinge auch einfach ausgleichen durch dass die Blue-Collar-Worker vielleicht andere Dinge bekommen, die White-Collar dafür nicht bekommen. Dann kriegen die vielleicht alle ein Handy und die White-Collar kriegen das halt zum Beispiel nicht oder andersherum. Also da gibt es sozusagen immer Dinge, die man in irgendeiner Form ausgleichen muss. Ich glaube, wichtig ist einfach offen darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wir wollen für alle was Gutes und wir müssen einfach nur fair und transparent darüber sprechen, was hilft dem einen, was hilft dem anderen. Jetzt irgendwas in die Hand zu drücken, was er am Ende gar nicht will, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Deswegen ist, glaube ich, da ein offener Dialog zwischen HR und den Menschen, glaube ich, sehr wichtig. Vielleicht auch nochmal so, ich spreche mal von HR. Ist das Thema denn im HR-Bereich überhaupt angesiedelt? Sind das sozusagen die Owner von Vacations und diesem ganzen Thema drumherum? Oder wer sollte sich damit eigentlich beschäftigen?
Aus meiner Erfahrung hauptsächlich machen das HR-Verantwortlichen und sind dafür zuständig, dass das Ganze richtig funktioniert, dass das ganze Administrative dahinter auch gut aufgesetzt ist. Ne? Aus meiner HR-Vergangenheit kenne ich das im Prinzip aus der Praxis, dass das genau so war. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kann natürlich sein, keine Ahnung, wir haben 20 Mann Startup oder so oder ein kleines Unternehmen und wir haben noch keinen HR-Verantwortlichen, dann ist es meistens entweder bei dem Finance-Chef oder bei dem CEO selbst, ne? Weil die Person, die Verträge, Arbeitsverträge handhabt, die ist auch für diese Themen dann verantwortlich gemacht wird. Und das ist leider sehr ungünstig für die Angestellten, weil natürlich ein CEO neben all den anderen Aufgaben auch noch sich darum zu kümmern. Es ist schwierig, allein aufgrund der Zeit und Beanspruchung. Daher eben meistens ist es tatsächlich so, dass in kleineren Unternehmen das weniger gemacht wird. Und da kommen wir mit unserer Dienstleistung und sagen, hier, wir können euch helfen und eure Prozesse dazu automatisieren.
Ja, definitiv. Also überlegt da auch ein bisschen, was ihr machen könnt. Fordert ein bisschen ein, gebt den Leuten aber auch entsprechend diese Rahmenparameter. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich alleine auf eine Vacation fahre, ob ich jetzt entscheide, hey, ich möchte jetzt nächste Woche in Spanien arbeiten, dann bin ich halt allein unterwegs. Dann kann ich mir im Zweifel ja auch die Location selbst raussuchen, vielleicht kann ich auch bei Freunden arbeiten etc. Das hat nochmal andere Parameter. Ihr könnt ja auch mal drüber nachdenken, ob es nicht auch sinnvoll ist, mal zum Beispiel ein ganzes Team auf eine Vacation zu schicken und dann vielleicht auch eine größere Location zu mieten, wo man dann entsprechend arbeiten kann. Und auch da kann man ja definieren, also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Consulting-Team denke, die vielleicht so ja eigentlich gar nicht auf Vacation können, weil die vielleicht immer beim Kunden vor Ort sein müssten, könnte man ja auch mal eine Woche im Jahr definieren, wo man sagt, hey, wir nehmen uns mal bewusst eine Auszeit, zum Beispiel für Weiterbildung, für mal Konzepte aufschreiben, für mal ein bisschen kennenlernen, Teambuilding machen etc. Und dann fährt man dann mit den 10 Leuten halt einfach mal auf eine Vacation und lernt sich nochmal ein bisschen besser kennen und macht mal ein bisschen Care-Arbeit auch innerhalb des Teams, überarbeitet mal ein paar Präsentationen, Konzepte.
IT-Ausfälle sind teuer. Der letzte globale Zusammenbruch am 17. Juli kostete laut The Guardian Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar. Die Lösung? Business Continuity Management. Melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar von Seibert Media am 24. September an und lerne, wie du dein Unternehmen krisensicher machst. Erfahre, wie du Ausfallzeiten minimierst, Datenverluste verhinderst und schnell wieder handlungsfähig wirst. Infos und Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ich habe Dinge überlegt, sich vielleicht neue Services, die man anbietet in diesem Zeitraum und da kann man die Vacation dann super nutzen. Und wenn man dann aus der Woche wiederkommt, kann man ja dann auch wieder zum Kunden fahren und entsprechend dann wieder weiterarbeiten. Das sind also nur zwei Parameter, die man betrachten kann. Ich halte auf jeden Fall nochmal fest, das HR-Team ist eigentlich so der Owner dieses ganzen Themas, sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Es gibt sehr viele rechtliche Parameter, die man betrachten muss, egal ob Sozialversicherung, A1-Schein, zum Beispiel innerhalb von Europa, dann Verträge unterschreiben, wer macht das Ganze, ist gar nicht so einfach, müsst ihr euch auf jeden Fall mit beschäftigen. Und ja, jetzt lass uns mal so über die Vacation-Orte auch ein bisschen sprechen. Das macht es ja auch letztlich aus. Wir haben jetzt sehr viel über so sehr rechtliche Parameter gesprochen. Was macht denn so einen coolen Standort aus? Ihr in eurem Startup, ihr prüft ja auch Standorte auf eine Vacation-Tauglichkeit. Und da geht es ja jetzt gar nicht darum, welche rechtlichen Parameter zu erfüllen, sondern ja auch, ist diese Location vor Ort für Vacations geeignet? Also ist da anständiges WLAN? Kann ich da auch sitzen? Sind da Stühle? Ist da ein Schreibtisch? Wie ist die Ausstattung? Scheint da die ganze Zeit die Sonne so rein, dass ich nie arbeiten kann, etc.? Also sozusagen solche Parameter. Was macht so eine Vacation-Standort wirklich aus? Oder worauf sollte man achten, wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe jetzt auf Booking oder Airbnb und will mir jetzt so eine Location mal persönlich raussuchen? Was sind so die Parameter, die wichtig sind? Was achtet ihr?
Ich würde sagen, passt sehr gut zu unserem Thema, was wir davor hatten, weil je nachdem, wie viele Leute wegfahren oder auf eine Vacation gehen wollen, davon hängt es auch ab, was vor Ort gegeben sein muss. Einfachster Fall, einzelne Person sagt, ich möchte für 2 Wochen irgendwo hinfahren und dann guckt man bestimmte Sachen an. Eine andere Sache ist, wenn du hast eine ganze Abteilung, einen Finance-Bereich und die sagen, hier, wir sind 5 Leute und sitzen sowieso alle verteilt in Deutschland und wollen aber für 2 Wochen aus einem Standort irgendwo eine Vacation machen, dann musst du gucken, dass es für diese 5 Leute passende Unterkunft und Arbeitssetup gibt. Und dann das Dritte, es ist eher sowas wie ein Team-Event oder Company Offsite, wo das gesamte Unternehmen wegfährt. Und im Prinzip diese 3 Fälle definieren, wie der Ort beschaffen sein soll. Natürlich als erstes kommt das Thema Unterkunft. Ne? Ich habe die Möglichkeit, wenn ich im Ausland bin, eine kleine Wohnung oder ein Hotel oder sonst was haben. Da entscheidet man, okay, wenn ich jetzt für 2 Wochen wegfahre, wähle ich die ganze Zeit oder jeden Tag im Prinzip selbst kochen oder mich selber verpflegen oder habe ich die Möglichkeit auch jeden Tag auszugehen und mittags und abends im Restaurant zu essen zum Beispiel. Ne? Und meine Vermutung mal ganz locker wäre, dass egal wie sehr du Restaurants magst, 2 Wochen lang jeden Tag im Restaurant zu essen, ist auch nicht so das Richtige. Irgendwann möchte man einfach irgendwas Einfaches oder Simples oder irgendwas, worauf man Lust hat und nicht aus der Karte raussuchen, dann geht man halt auf den Markt und bereitet sich so, sei es denn auch ein leichter Salat oder so. Daher, so die erste Frage, hat meine Unterkunft eine Küche, die ich nutzen kann? Ne, ist das eine private Wohnung oder ist es so eine Art Hotel, Apart-Hotel oder sonst was? Weil in einem klassischen Hotel, normalerweise du hast dein Zimmer, Bad, ein paar Schränke, vielleicht auch einen Arbeitstisch, aber mehr auch nicht. Ne? Das muss als erstes beachtet werden. Für Gruppen eignet sich da eigentlich das Thema ein Haus, eine Villa oder sonstiges, wo man sagt, okay, wir haben 3 oder 4 oder 5 separate Zimmer, wo jeder dann unterkommen kann und machen so eine Art kleines Co-Living auf Zeit und sind dann 1 Woche, 2 Wochen, können gemeinsam kochen oder je nachdem auch separat, aber zeitlich unabhängig. Und haben einen Ort, wo man dann auch mit diesen 5 Leuten zusammenarbeiten kann. Das ist sehr wichtig, weil natürlich, es macht keinen Sinn, wenn die Leute nicht genug ganz pragmatisch Arbeitstische haben, ne? Oder irgendeinen bequemen Ort, wo ich sitzen kann, weil in der Küche auf dem Holzhocker kann man vielleicht ein paar Stunden aushalten, aber nach vollen Stunden der digitalen Arbeit, 8 Stunden, schafft man das vielleicht nicht. Ne? Irgendwann tut auch der Rücken weh. Solche Sachen müssen beachtet werden. Und dann der dritte Fall, ein ganzes Team, ganzes Unternehmen fährt auf einer Vacation, auf einer Offsite. Normalerweise diese gehen dann von ein paar Tagen bis 1 Woche, vielleicht auch 2, aber das ist dann eher selten. Und da schaut man, okay, für so eine Gruppe muss Catering auf jeden Fall organisiert werden, weil auch für 20 Leute jeden früh ein Frühstück zuzubereiten, ist schon eine Überforderung, glaube ich, für viele von uns. Und dann im Prinzip das ganze Thema, wo arbeiten die, haben die dann irgendwie Räume, wo sie so eine Art Konferenzräume, die in einem Hotel oder in einem Tagungshotel dafür umgestaltet werden können oder nicht. Und da kommen sehr viele Ansprüche an die Anbieter, an die Gastgeber, ne? Weil oft ist es so, wir arbeiten mit Unternehmen, ne, die Dienstleistungen mit Locations organisieren, aber auch mit den Partnern, den Gastgebern, wo man die Sachen buchen kann. Was ich oft gesehen habe, vor allem Hotels haben Räume, die sie oft einfach nicht benutzen. Das sind irgendwie Büroräume oder Konferenzräume, die gebucht werden können, aber die meiste Zeit stehen die einfach leer, weil nicht so viele Leute das brauchen. Und für einen Gastgeber, für ein Hotel, für eine Unterkunft, so einen Raum, der vielleicht einmal im Monat benutzt wird, in ein Coworking umzugestalten, ein paar Arbeitstische zu stellen, Steckdosen, sicheres Internet organisieren und, keine Ahnung, ein paar Pflanzen einstellen, kostet eigentlich nicht so viel, technisch gesehen, bringt aber eine sehr neue Kundschaft, die sich da anfängt, plötzlich für einen Ort zu interessieren und sich da reinzubuchen. Ne? Die ganzen Leute, die Locations machen, tatsächlich die Anfrage auf dem Markt ist ziemlich hoch und da müssen auch die Gastgeber flexibel darauf reagieren. Und nochmal einen Bogen zu schließen und nochmal auf unseren einzelnen Fall, weil ich glaube, das ist doch das, was am meisten passiert. Sehr wichtig ist das Thema Coworkings neben der Unterkunft. Na, ich kann meine schöne Unterkunft haben, aber zum Beispiel gibt es da nicht unbedingt einen Arbeitstisch oder irgendeinen bequemen Arbeitssetup oder WLAN ist nicht so gut ausgebaut in der Wohnung. Und da lohnt es sich schon, für die Dauer der Vacation auch gleichzeitig ein Coworking zu haben. Und das ist das, was wir meistens anbieten, wenn die Unterkunft selbst nicht den richtigen Arbeitssetup hat. Dann gibt es im Paket immer Unterkunft plus ein Coworking zusammen zu einem Preis, wo du im Prinzip mit einem Aufenthalt für 1 oder 2 Wochen auch gleichzeitig Zugang zu einem Coworking hast, das in der Nähe von deiner Wohnung ist.
Also Vorbereitung der Reise, ihr müsst euch Gedanken machen, könnt ihr dort vor Ort arbeiten und leben? Eine Küche ist ein bisschen überlebensfähig, habe ich jetzt schon erfahren. Klar, man will nicht die ganze Zeit immer nebendran rennen, für jeden einzelnen Kaffee, für jedes einzelne Essen. Also es ist gut, wenn man sich ein bisschen selbst versorgen kann. Ihr müsst natürlich schauen, ob ihr arbeiten könnt. Also entweder muss die Location das letztlich anbieten, egal wie viele ihr seid. Ihr braucht einen Schreibtisch oder zumindest einen anständigen Tisch, Stühle, Internet, ein bisschen Ausstattung, ein bisschen Platz. Ansonsten muss es einen Coworking-Bereich geben, was super häufig in gerade Großstädten, europäischen Großstädten jetzt nicht so ein Thema ist. Da gibt es sehr häufig solche Anbieter, die man in wenigen Metern Entfernung, zumindest in der Innenstadt in irgendeiner Form ist, dann auch finden kann.
Und zum Thema Ort würde ich noch dazu sagen, es ist natürlich die Überlegung, was sind wir in unserem Alltag gewohnt und was wollen wir Neues ausprobieren? Weil ich, wenn ich mit Kunden spreche, sage ich, wenn du aus einer Großstadt kommst und vielleicht dich nach ein bisschen Ruhe und Entspannung sehnst, dann sollst du nicht unbedingt einen Vacation-Aufenthalt in Mailand oder in Rom buchen, wenn wir bei Italien bleiben, sondern in irgendeiner ländlichen Gegend, zu der vielleicht ein Zug fährt oder man einen Bus nehmen kann und dann innerhalb einer oder ein paar Minuten erreichen kann. Und probier einfach aus, wie geht es dir in einem Natursetup, würde ich mal sagen, ne? Oder genau umgekehrt, wenn dein Arbeitsalltag sowieso hauptsächlich zu Hause und du wohnst irgendwie außerhalb der Stadt und dir fällt dieses vibrante, pulsierende Leben oder mal wieder abends oder sonst was, dann versuch dir eine Location auszusuchen, die eben genau das bietet vielleicht. Ne? Einfach nur, um diesen Tapetenwechsel noch etwas präsenter, etwas extremer zu haben.
Das ist eine gute Idee. Ansonsten immer darauf achten, wie sind die Rahmenparameter vor Ort. Also so wie ihr, wenn ihr auch jetzt privat reisen würdet, einen Urlaub macht, prüfen, ob ich einen Strom sozusagen nutzen kann oder ob ich einen Adapter brauche, so typische Sachen halt. Ansonsten große Empfehlung immer noch, gerade wenn man eher in ländlichen Gegenden unterwegs ist und vielleicht sogar mit dem Camper oder so vielleicht sogar unterwegs ist, immer einen großen Akku-Pack auch dabei zu haben, falls man mal keinen Strom hat, gerade wenn man so im Nordics oben unterwegs ist, so Schweden vielleicht so eine Rundreise macht, dann hat man nicht vielleicht immer Zugang zum Strom, gerade wenn man eher mal auch ein bisschen auf ländlicher Ebene arbeitet und da vielleicht auch mal am See sitzt oder so, muss man ja trotzdem durch den 8-Stunden-Tag irgendwie durchkommen.
Genau. Und noch eine Sache, die ich beobachte mit sehr viel Interesse gerade. Viele Leute haben mittlerweile, jüngere Leute vor allem, haben keinen Führerschein und die entscheiden sich absichtlich dafür, kein Auto zu haben. Und bei solchen Sachen ist dann auch die Auswahl wird irgendwann ziemlich begrenzt. Ne? Ich brauche irgendeinen Ort für meine Vacation, den ich mit Öffis erreichen kann. Und da stellt dann die Anbieter vor die Herausforderung. Und lustigerweise in Italien, wir sprechen wieder mal von Stereotypen, die Leute sind sehr flexibel und sagen, ja klar, wenn jetzt deine Gäste oder ne, die Kunden von dir keinen Führerschein haben oder kein Auto angemietet haben, was für die erstmal überhaupt nicht vorstellbar ist, dann sagen wir, ja, dann komme ich halt selbst zum Hotel und zum Flughafen oder Bahnhof und hol die ab und bring die in die Unterkunft. Aber dann, ne, wenn das etwas entlegener ist, dann aber muss man auch selbst abwiegen, okay, dann bin ich halt für eine Woche lang abhängig von meinem Gastgeber. Wenn ich irgendwie rausfahren will, möchte ich mir das antun. Ne? Also beim Thema überlegen, wo es örtlich und physisch sein soll, immer überlegen, habe ich einen Führerschein und was kann ich dann mit oder ohne erreichen? Und vor allem eine andere Sache für die Leute mit dem Führerschein, es ist sehr spannend. Ich habe auch schon natürlich oft Urlaub gemacht und mir ein Auto angemietet. In einem Urlaub bist du aber auch öfter unterwegs. Wenn du auf einer Vacation bist, wir bleiben bei der Sache, hauptsächlich fährt man, um zu arbeiten weiterhin. Also das heißt, ne, 8 Stunden pro Tag bist du irgendwo zu Hause oder am Rechner oder irgendwo, wo du arbeiten kannst. Das heißt, das Auto steht im Prinzip die ganze Zeit tagsüber irgendwo daneben und man kann dann nur abends vielleicht einen Ausflug zum Meer oder in die Berge oder sonst wohin machen. Auch wieder mal eine Abwägung. Lohnt es sich für mich dann für eine Woche ein Auto zu mieten, das Geld zu bezahlen und dafür, dass es dann im Prinzip die meiste Zeit unbenutzt steht.
Weil den Alltag so ein bisschen reflektieren, wie läuft mein Alltag hier ab? Der Alltag läuft da sehr ähnlich ab, außer dass ich wahrscheinlich abends und vor allem morgens nochmal irgendwie aktiv unterwegs bin, was ich so vielleicht zu Hause nicht so ganz so häufig machen würde. Also sehr ähnliche Urlaubsplanung, wie ich jetzt privat planen würde, mit diesen Goodies. Kann ich dort arbeiten? Wie würde ich dort arbeiten? Was gibt es für Parameter? Komme ich da irgendwie zum Flughafen, zum Taxiunternehmen etc.? Kann ich da vor Ort mich mit den Leuten überhaupt unterhalten, weil ich die Sprache spreche oder die Leute vor Ort Englisch sprechen etc.? Alles Dinge, die man nochmal betrachten muss, die ihr auf jeden Fall auch mit einem Arbeitgeber auch nochmal irgendwie abklären solltet. Und vielleicht ganz wichtig, das ist euer Privatvergnügen. Ne? Also ihr fahrt da auf Vacation, das ist euer Ding, das zahlt keine Firma, außer ihr habt einen super netten Arbeitgeber, der euch da was bezuschusst. Aber in der Regel ist das Privatvergnügen mit Privatkosten. Und da müsst ihr natürlich auch überlegen, wie ihr dieses Ganze einsetzt. Also wenn ihr eine Woche ein Auto mietet, dann habt ihr eine Woche lang halt ein Auto gemietet. Wie im Urlaub genauso das Gleiche. Also der Vacation-Anteil, also der Urlaubsanteil, der bleibt sozusagen an Kosten da. Nur, dass ihr nebenbei halt entsprechend arbeitet und keine Urlaubstage dafür nehmen müsst. Wir haben jetzt schon sehr viele Details auf jeden Fall auch gesprochen. Es gibt sehr viele rechtliche Parameter. Es gibt Dinge, die man im Unternehmen abklären muss. Es gibt Dinge, die man bei der Reise planen muss. Ich glaube, deswegen bietet ihr das ja unter anderem auch an, dass ihr eben diese Zertifizierung für diese einzelnen Orte auch anbietet. Wenn man euch als Anbieter bucht, beziehungsweise mit euch zusammenarbeitet als Organisation oder auch als Einzelner, dass ich einfach sicher sein kann, sind diese vielen kleinen Parameter, über die wir jetzt hier auch schon gesprochen haben, wir könnten wahrscheinlich noch 100 weitere aufzählen und nennen, über die man sprechen sollte, die schiefgehen können bei so einer Reiseplanung oder bei so einer Reise am Ende, dass die einfach gesichert sind. Dass eben einfach, ich weiß, die Ausstattung stimmt, das Internet stimmt, das stimmt, jenes stimmt und ich komme zum Flughafen, ich habe einen Arbeitsort, da gibt es einen Coworking-Bereich und ich komme nicht vor Ort hin und der ist dann doch zugeschlossen, sondern das ist einfach alles gegengeprüft und ich weiß auch, vor allem als Arbeitgeber, wenn ich einen Mitarbeiter da hinschicke und sage, der darf dort arbeiten in dem Land, dann wird er dort auch arbeiten können, weil die Rahmenparameter einfach geklärt sind. Da steht halt ein anständiger Stuhl, der kommt jetzt nicht mit Rückenschmerzen nach Hause, weil er da 8 Stunden, 5 Tage die Woche auf irgendeinem kleinen Hocker in der Küche saß, nur damit er da halt Vacation machen konnte.
Genau. Es gibt noch eine Empfehlung vielleicht, was jeder natürlich selbst mit seinem Arbeitgeber ausmachen kann. Thema, wenn ich auf einer Vacation fahre, wie lange arbeite ich? Und die Empfehlung ist, wenn das möglich ist und wenn ihr denkt, ja, mein Chef, meine Chefin sind da flexibel oder würden sich auf so eine Diskussion einlassen, zu fragen einfach, es ist eine Vacation, natürlich fahre ich weg, um etwas auch zu erkunden. Ist das möglich, zum Beispiel, wenn ich sehr viele Überstunden angesammelt habe, dass ich verteilt auf die Tage dann jeweils 2 Stunden weniger arbeite oder im Prinzip die 2 Wochen lang, dass ich unterwegs bin, nur halbe Tage arbeite? Und wie es sich da mit der Kompensation ausgleicht. Ne? Entweder buche ich einfach halbe Urlaubstage mir rein, das ist so das Einfachste, oder Thema Überstunden abbauen oder Sonstiges. Also es gibt eine Unmenge Konstellationen, die man für sich wirken lassen kann, um eben so einen Vacation-Aufenthalt etwas flexibler und angenehmer zu gestalten. Mit genug Kreativität lässt sich da vieles regeln.
Definitiv. Macht auch gerade einen Teil eines Teams von uns, die sind gerade in Frankreich, machen dort Vacation und bauen einfach in der Zeit ein paar Überstunden ab und arbeiten jeden Tag in Anführungsstrichen nur 6 Stunden. Dadurch endet der Tag natürlich auch ein bisschen früher, gerade wenn man morgens vielleicht noch eine halbe Stunde früher aufsteht, ist man halt plötzlich mittags um 14, 15 Uhr natürlich schon fertig und dann hat man noch relativ viel vom Tag und kann natürlich auch diesen, sagen wir mal, Urlaubsanteil von der Vacation natürlich auch noch ein bisschen nutzen und gibt ja da auch letztlich Geld aus und will ja auch was davon haben und nicht nur vor Ort nur arbeiten, sondern man will ja was auch von dem Land, von der Kultur, vom Essen etc. ja auch mitbekommen. Und das sollte man ja letztlich auch dann tun. Roman, wir haben jetzt sehr viele Dinge gesprochen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir auf eine Stunde so schnell kommen, wenn wir hier sprechen von den Themen, die wir haben, wo man ja auch dachte, hey, einfach nur Location buchen und los geht's und Genehmigung vom Arbeitgeber und dann bin ich ready. Ihr merkt, es hat viele Parameter. Es ist natürlich eine schöne Sache. Das sollte man nicht bei all diesen ganzen Pflichten und Richtlinien, die wir gerade angesprochen haben, jetzt nicht vergessen, dass es auch diesen schönen Ansatz hat, vor allem ja auch ein USP ist für die Organisation, wenn ich die anbiete, kann ich Fachkräfte dadurch natürlich wieder finden. Ich habe einen Vorteil anderen Arbeitgebern gegenüber, bindet vor allem auch die Blue Collar mit ein, dass die auch einen Vorteil davon haben. Es gibt Dinge wie Bildungsurlaub, die ich anbieten kann. Ich kann vielleicht mehr Urlaub verteilen. Wenn die vielleicht auf einer Fortbildung sind, kann ich ja auch sagen, hey, mach das doch bewusst, vielleicht auf einer Vacation, insofern das denn auch letztlich geht. Also seid da ruhig ein bisschen kreativ, dass alle auch irgendeiner Form von diesen neuen Ansätzen auch partizipieren können und auch einen Vorteil davon haben und ihr als Arbeitgeber auch letztlich attraktiv seid. Und wenn ihr selbst auf Vacation seid, prüft die Dinge, die wir jetzt gerade angesprochen haben oder geht direkt auf den Roman zu. Seine Kontaktdaten werden wir in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Dann könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr eine Vacation bucht, dann werdet ihr dort auch arbeiten können und werdet keine Probleme vor Ort bekommen. Haben wir denn noch irgendwas ganz Wichtiges, Zentrales vergessen?
Ganz Wichtiges nicht, aber auf jeden Fall eine Empfehlung für die Arbeitgeber würde ich gerne abgeben, dass die nicht so scheu dafür sein sollten. Und ich finde vor allem auch so größere Organisationen, nicht unbedingt die, die in der Wirtschaft sind, sondern Vereine oder Universitäten oder auch Behörden auch davon sehr gut profitieren können. Die müssen eben nur genau die Richtlinien, die Regeln dafür definieren. Und dafür werbe ich immer, dass die Arbeitgeber eben sich um die Remote Work Policies zuerst kümmern. Und bei Bedarf unterstützen wir die natürlich gerne. Aber nicht einfach sagen, okay, nee, das ist zu kompliziert, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Weil mit diesem Benefit, mit diesem Vorteil, dass man den Arbeitnehmenden anbietet, bekommt man tatsächlich auch sehr großen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt. Und das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen.
Nutzt das Momentum auf jeden Fall, nehmt es mit und stellt euch da auch auf jeden Fall als attraktiver Arbeitgeber auch heraus. Roman, recht herzlichen Dank für die vielen Insights, für den tollen Input, den du uns hier geliefert hast, für so viele bestimmte Herzensthemen und ein schönes Thema, wenn Sie Urlaub und Arbeiten ein bisschen miteinander verbinden können und vielleicht am Strand den Sonnenuntergang abends jeden Tag genießen können, trotz Arbeit. Wenn ihr da draußen das jetzt spannend fandet, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr den Podcast auf eurem jeweiligen Kanal, auf dem ihr gerade hört, einmal bewerten würdet. Oder schreibt uns doch sehr, sehr gerne einmal Feedback, ob ihr euch mit dem Thema Vacation schon auseinandergesetzt habt und was bei euch positiv, vielleicht aber auch negativ gelaufen ist. Schreibt dazu einfach an modernwork@seibert.group oder guckt einmal in die Shownotes rein, da sind die Kontaktdaten von Roman und mir von LinkedIn verlinkt. Da könnt ihr uns auch einmal einfach direkt anschreiben und ansprechen. Und dann sprechen wir sehr gerne nochmal mit euch über eure Erfahrungen und freuen uns da auf jeden Fall über die Geschichten. Roman, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank und euch da draußen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.